this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Ja, ich darf euch recht herzlich begrüßen bei der mittlerweile schon 14. Ausgabe des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Ja, 14 Tage sind wieder wie im Fluge vergangen. Ich hoffe, ihr freut euch heute auch wieder auf die aktuelle Episode. Heute bei mir zu Gast Patrick Weisinger. Und Patrick ist ja ehemaliger Nationalspieler, Bundesligaspieler bei Esslingen und Spandau 04 gewesen. War dann nach einem kurzen Aufenthalt in Australien zwischendurch sogar auch mal Bundestrainer der Herren, hat viele, viele Trainerstationen durchlebt und wahrgenommen, aus seiner Sicht auch sehr, sehr positiv, diese ganzen Jugend- und Herrenklassen quasi auch trainiert zu haben. Ja, was Patrick über seine Karriere sagt und auch über den Stand der aktuellen Wasserball-Nationalmannschaft, darüber berichtet er in der knappen Stunde mit euch jetzt oder mit uns im Podcast. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und wir hören uns am Schluss der Episode dann wie gewohnt nochmal wieder. Ja, Patrick, dann lass uns loslegen, war ein gutes Stichwort. Herzlich willkommen als nächster aktiver Trainer, als nächster Teilnehmer im Podcast. Herzlich willkommen. Also wir kreisen so langsam die ganze Bundesrepublik irgendwie ab. Wir haben jetzt alle Himmelsrichtungen schon gehabt, bis auf den Norden. Da kommt demnächst auch noch was, so viel kann ich sagen. Aber jetzt sind wir aber erstmal im Süden. Von daher herzlich willkommen in den Süden. Vielleicht am Anfang, wie gesagt, auch bei den anderen Teilnehmern ja immer noch vorab die Vorstellung von deiner Seite. Ja, ich würde dir erstmal das Wort übergeben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich wirklich sehr, sag mal, in dem erlauchten Kreis meiner Vorgesprächspartner. Wie gesagt, Patrick Weisinger, bin jetzt 47 Jahre alt, habe Familie mit zwei Kindern, sehr glücklich verheiratet. Wieder in Esslingen lebend, ja, was ich zwischendurch nicht gedacht hätte, dass ich hier nochmal beheimatet sein werde nach 10, 11 Jahren Zwischenspiel in Berlin und ein Jahr in Australien. Und nachher mit Sicherheit noch drauf zu sprechen kommen. War irgendwo, denke ich, in allen Bereichen des Wasserballsports oder des Sports allgemein irgendwo unterwegs und tätig, sowohl als aktiver Jugendnationalmannschaft, Herrennationalmannschaft, aktiven Sprecher, Kapitän, mit allen Meisterschaften, die es irgendwo, glaube ich, so zu spielen gibt, national und international. Und dann eben auch als, in meinem Sportstudium dann folgend als Trainer und sowohl dann noch Trainerakademie absolviert als Diplomtrainer, aber eben auch im Trainerberuf dann in allen Altersklassen, was von mir durchaus auch tatsächlich beabsichtigt war, weil ich der Meinung bin, dass ein guter Trainer irgendwo tatsächlich in jeder Altersklasse mal seine Erfahrung sammeln muss, um dann wirklich da auch ja qualitativ hochwertiges Training bieten zu können. Egal, wo man dann letztlich tätig ist, ob im Herrenbereich oder im ganz unteren Bereich. Und das war mir ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn ich jetzt sage, jede Altersklasse, meine ich wirklich auch von der U10 bis zum, ja, dann letztlich auch Herrenbundestrainer, was ich dann in der kurzen Episode war. Und das hat alles sehr viel Spaß gemacht. Seit Anfang des Jahres bin ich jetzt Geschäftsführer der sogenannten Leistungssport GmbH hier in Baden-Württemberg. Also konzentriere mich mehr auf das komplette Organisatorische, sprich die Begleitung sämtlicher Trainingsmaßnahmen, Wettkämpfe und so weiter aller Kader. Sportler, Spieler, die wir in Baden-Württemberg im Bereich Schwimmen und Wasserball, in den Wassersportarten haben. Macht mir sehr viel Spaß. Sag mal, Hintergrund hier war von mir auch so ein bisschen der Trainerberuf, macht mir immer noch, bin teilweise natürlich, stehe ich immer noch am Beckenrand und helfe da aus und gebe da Input auch den Trainern, die ich jetzt quasi bei uns dann unterwegs habe. Aber waren ausschließlich auch familiäre Gründe, weil einfach meine zwei Kinder irgendwo jetzt 7 und 9 Jahre alt und ich wollte, solange die noch nach dem Papa fragen und noch Zeit für mich haben, wollte ich das denen einfach auch noch widmen und die Jahre einfach mit der Familie auch noch genießen, weil man einfach als aktiver Trainer, und das war, ich glaube, immer, wenn ich es gemacht habe, 100%, dann irgendwo einfach wahnsinnig viel unterwegs ist, die Abende und die Wochenenden. Und das ist einfach in dem Moment dann immer zu Lasten der Familie, muss man einfach ganz klar sagen. Mhm. Da bin ich diesbezüglich sehr, sehr glücklich momentan, dass ich auch andere Hobbys auch mal selbst Sport treiben kann und so weiter. Aber habe auch beruflich irgendwo so ein bisschen Schritt voran gemacht und sammle dort neue Erfahrungen.
Hm, ja, und das mit den Kindern, dass die dann, sag ich mal, das war ja bei dem Klingel beispielsweise in der letzten Episode vom Podcast auch so, ne, dass er halt gesagt hat, die ersten Wörter waren quasi Mama, Papa, Wasserball, ne? Und weil der Papa dann irgendwie immer nach Hause kam und irgendwas mit Wasserball am Erzählen war, das ist dann wahrscheinlich sehr, sehr, sehr stark hängen geblieben. Ne? Also von daher sollte man die Zeit dann so maximal genießen, ne, wenn man das so kann. Und dann natürlich durch so ein Perspektiv- oder Jobwechsel das dann so arrangieren kann, dass es halt wesentlich besser klappt, umso besser. Aber bevor wir jetzt so auf den aktuellen Stand eingehen, vielleicht nochmal so Richtung Wasserball primär. Jetzt sagtest du ja eine lange Zeit in Berlin oder aus Esslingen kommend, dann lange nach Berlin gegangen und dort gespielt. Was waren, also damals waren es wahrscheinlich auch, ich sag mal, vom Niveau her oder von dem Bedürfnis, sage ich jetzt mal, besseren Wasserball oder höherklassigen Wasserball zu spielen, dann der Weg nach Berlin? Oder was waren da so die Beweggründe damals, sage ich mal, aus dem Süden nach Berlin zu gehen, wo es ja dann, sagtest du ja, 10 Jahre lang wirklich als Aktiver da warst?
Also wie gesagt, angefangen hat es in Esslingen, wo ich irgendwann, hat mich der, sag mal, bei uns unten im Süden die Trainer-Ikone Gerhard Dierolf, der Vater von Steffen Dierolf, den man dann, denke ich, auch noch kennt, als auch mein Nachfolger als Kapitän der Nationalmannschaft. Der hat mich damals von der Tischtennisplatte im Schwimmsportverein in Esslingen, hat er mich abgezogen und irgendwo gesagt, hey, ich brauche fürs Wochenende noch irgendwie den einen oder anderen Spieler. Wir sind zu wenige für ein Turnier um die Ecke hier in Kirchheim. Und so bin ich zum Wasserball gekommen, hat gleich Spaß gemacht. Und dann geht es ja einfach relativ schnell, wahrscheinlich auch so wie in kaum einer anderen Sportart, dass man relativ erfolgreich sein kann, war relativ schnell irgendwie eine Jugendnationalmannschaft. Und ich habe mit 15, 16 meine ersten Bundesligaspiele gemacht und dann war natürlich nach dem Abitur mit 19, war dann bei mir noch als einer der letzten dann Bundeswehr Warndorf angesagt, also Sportsoldat mit allem, was wirklich auch eine tolle Möglichkeit war, so in professionellen Sport, also einfach auch punkto Trainingskennziffern da eins draufzulegen, aber damit verbunden natürlich auch von mir die Überlegung und der Schritt in Esslingen war das schön und gut und hat auch unheimlich viel Spaß gemacht und ein ganz toller Verein, immer noch auch unheimlich familiär und ein tolles Pflaster, um als Jugendspieler wirklich sich entwickeln zu können, auch mit einem tollen Vereinsgelände und tollen Vereinsleben, was mir wirklich auch immer sehr wichtig war. Und dann aber natürlich irgendwo die Ansprüche, auch meine eigenen Ansprüche, dann waren dann, ich sag mal, wie gesagt, mit 18, 19 natürlich auch schon so, dass ich mich in der Nationalmannschaft dort dann etablieren wollte, dass ich schon gesehen habe, boah, da kann ich auch was erreichen. Und dann gab es im Grunde genommen, oder beziehungsweise sagt man so, dann war es natürlich schon eine Ehre, dass auch Spandau zu dem Zeitpunkt bei mir angeklopft hat. Ich hatte durchaus auch andere Möglichkeiten und ich war da schon auch hin und her gerissen, weil ich schon auch natürlich in weiser Voraussicht des Studiums schon auch immer von vornherein so im Hinterkopf hatte, dass du da wirklich Gas geben musst, dass du dort auch immer gut aufgestellt sein wirst, was jetzt die Ausbildung etc. angeht. Und es war klar, dass ich Sport studieren möchte. Insofern war tatsächlich noch eigentlich mein Plan, immer nach Köln natürlich zu gehen, an die Sporthochschule. Und da war dann ASC Duisburg auch immer noch so in den Überlegungen, hat da schon eine Rolle gespielt. Aber wie gesagt, dann, sagen wir, die sportliche Perspektive mit Spandau und dann auch die Gespräche, die ich dann in Berlin hatte, das war dann schon alles sehr überzeugend und zu dem Zeitpunkt dann auch, sagen wir, wirklich ein wichtiger und guter Schritt für mich. Und da habe ich mich auch durchbeißen müssen, ganz klar, in Berlin. Ja, das habe ich bei Klinge gehört. Er hat damals schon, er hat auch von Peter Rougeron, dem damaligen Trainer, gesprochen. Sag mal, ich kam ähnlich wie Klinge, war das so ein bisschen 2 Jahre später als er, dann nach Berlin. Und da war eben der Peter Rougeron immer noch Trainer. Und ich sage mal, ich war ein sehr hoffnungsvolles deutsches Wasserballtalent, aber ich musste mich da tatsächlich erst mal ein Jahr richtig durchbeißen. Also ich habe wirklich kaum gespielt. Und die Großstadt Berlin, auch hat Linge auch schon erwähnt gehabt, das ist natürlich schon erstmal so eine Hausnummer, wenn man irgendwo aus, wie er aus Duisburg oder ich aus Esslingen kommt, sich da zurechtzufinden, erstmal für sich alleine auch alles zu ordnen und zu organisieren und so weiter, das war schon eine Herausforderung. Aber das hat mich als Persönlichkeit irgendwo natürlich unheimlich weitergebracht. Und ich glaube, dass das auch, und es kam ja, glaube ich, mit Sicherheit auch in vielen Podcasts, jetzt nicht nur von Klinge, auch zum Ausdruck, dass das, glaube ich, auch einfach so ein Punkt ist, wo wir Sportler unheimlich oder auch Leistungssportler in dem Fall dann unheimlich von profitieren, weil wir nicht nur im Wasser und jetzt im Wettkampf und Training und so weiter unheimlich viel mitnehmen, gerade in der Teamsportart Wasserball, sondern einfach insgesamt als Persönlichkeit, glaube ich, dort sehr einfach eine sehr gute Entwicklung nehmen, wenn du so einen Weg gehst. Und ich glaube schon, dass das kann man einfach nur im Sport, kann man das bekommen in der Art und Weise. Und das finde ich schon das, was einfach ganz wichtig ist und was man auch der jüngeren Generation immer wieder aufzeigen muss, was da eigentlich so als Add-on neben dem Sport immer noch mit eine Rolle spielt.
Ja, also es ist genau nämlich diese beiden Punkte, die in vielen bisherigen Podcast-Folgen so ein bisschen auch rauskristallisiert haben. Zum einen, dass es halt gerade in einem Mannschaftssport wie Wasserball halt nicht nur primär um den Sport an sich geht, sondern halt auch um Vermittlung von sozialer Kompetenz und von Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Das war das eine. Und das andere, was jetzt halt in den letzten Malen auch immer stärker rauskam, ist halt, dass man während der aktiven Zeit als Wasserballspieler halt wirklich auch ein Netzwerk an sich aufbaut, wo man halt auch nach der aktiven Karriere mehr oder weniger wahrscheinlich viel mehr als während der aktiven Karriere in der Danachzeit quasi sehr, sehr viel profitieren kann. Ne? Und das ist ja auch genau das, was der Klinge sagte, wo er jetzt quasi auch extrem von dem Netzwerk profitiert, was er sich halt vor 10, 15, 20 Jahren halt irgendwo aufgebaut hat im Sport.
Gut, da ist Klinge natürlich ein absoluter Profi und ist da auch, der lebt ja dafür, sagen wir, für das Netzwerken. Da muss ich zu meiner Schande eingestehen, ich bin auch so was soziale Medien und bin ich sehr zurückhaltend. Jetzt auch so Facebook, Instagram oder so bin ich überhaupt nicht unterwegs, weil ich das einfach für mich irgendwo, ja, es raubt mir einfach für mich zu viel Zeit. Ja, da, sag mal, für die, die mich erreichen wollen, die erreichen mich und die finden auch meinen Kontakt oder so. Aber da bin ich etwas zurückhaltend. Aber das Netzwerken ist einmal allgemein die Kontakte, die man sich natürlich einfach über so viele Jahre Leistungssport aufgebaut hat. Und es war bei mir dann natürlich auch ganz offensichtlich, als ich dann zurückkam. Es war dann ein Jahr nach Olympia 2004, 2005 dann nach Stuttgart und am Olympiastützpunkt Stuttgart eben dementsprechend als Trainingswissenschaftler, Trainer eine Anstellung bekommen habe. Und dort natürlich auch viele Leute noch gekannt habe und dementsprechend natürlich auch die Kontakte dann national und international dann mit verknüpfen konnte. Das war natürlich schon sehr, sehr wertvoll und hat mir in dem Moment schon auch den Einstieg in den Beruf sehr viel einfacher gemacht, ja, auf jeden Fall.
Und wenn du sagst, es gab vielleicht auch andere Optionen, außer damals zu Spandau zu gehen, war also Ausland, denke ich mal, auch vielleicht irgendwo mal ein Thema. Also es gibt ja nicht... Es gibt eine Handvoll deutscher Wasserballer, die vielleicht mal im Ausland gespielt haben. Aber war das für dich auch eine Option damals? Also ich meine, wer zu Spandau gehen darf und wie du sagst, denn dass die von sich aus anklopfen, mehr oder weniger, da klopfen ja vielleicht auch noch andere an.
91, 93 die Option, nach Amerika mit einem Stipendium zu gehen. Damals war dann auch Nicolai Ferruia wurde wieder Bundestrainer und er hat mir davon abgeraten. Wo ich im Nachhinein bin ich so hin und her gerissen, im Nachhinein habe ich tatsächlich meinem persönlichen Erfolg auch Richtung Nationalmannschaft da alles untergestellt, weil mir auch der Nico damals gesagt hat, hey, du musst hier bleiben, weil du für mich eine große Rolle spielst in den nächsten Jahren und dann war für mich klar, okay, gut, das mache ich so. Im Nachhinein denke ich mir, boah, so 2-3 Jahre USA hätten mir schon auch noch gut getan, vom Sprachlichen, vom Studium her, von allem, aber ich sage mal, deswegen war auch für mich der Schritt 2004 dann, da hatte ich durchaus auch ein Angebot aus Italien, aber eben auch aus Australien, war für mich der Schritt nach Australien wirklich nochmal absolut wichtig und es war auch sensationell, dass ich dort nochmal die Möglichkeit hatte, dann auch in den Beruf, dort habe ich für das Goethe-Institut auch gearbeitet und nebenher noch Wasserball gespielt, dann quasi direkt nach Olympia 2004 Und das war dann wirklich nochmal so ein bisschen ja, eine Kompensation dafür, dass ich das in den, sag mal, 12, 13 Jahren Leistungssport, die ich dann betrieben habe, auch bei Spandau und Nationalmannschaft, dann in der Zeit nicht gemacht habe, weil ich da tatsächlich immer, und das war dann auch, als Hagen es übernommen hat, wo ich auch schon ab und zu mal ab 2000 dann geliebäugelt habe, oh, gehst du jetzt noch irgendwie, Angebote hat man immer irgendwie gehabt ins Ausland, aber es war natürlich, was ich auch als Bundestrainer verstehen kann, dass man seine Spieler immer gerne so in Reichweite hat und national, gut, er war dann natürlich auch Präsident von Spandau, von daher auch Eigeninteresse, dass er mich natürlich in Berlin halten wollte. Aber wie gesagt, 2004 war das dann von mir also ein absolutes Bedürfnis, den Schritt nochmal zu machen und zu gehen. Und das kann ich auch jedem nur raten. Und wie gesagt, ob man das dann im jungen Alter macht, gerade in Richtung USA in Verbindung mit Studium oder dann eben im gesetzteren Alter oder auf dem Zenit nochmal irgendwo zu einem Top-Club. Aber wie gesagt, allein nur die Auslandserfahrung und auch da wieder einfach, was man da als Person, egal ob jetzt dann auch Sprache oder wie gesagt, auch da wieder ein Netzwerk, andere Leute kennenlernt. Die Kontakte hat man einfach dann für sein Leben lang und die sind einfach unheimlich wertvoll.
Und bei den beiden Stationen jetzt, Berlin und Australien, ich meine, du hattest ja schon gesagt, dass es beides Stationen waren, die auf jeden Fall sehr, sehr gut waren und auch für die persönliche Entwicklung, sage ich mal, sehr wichtig waren, so in der Nachbetrachtung. Es gibt ja immer so gewisse, naja, also man geht ja nicht irgendwo hin und ist sofort irgendwie angekommen. Also gab es vielleicht in Berlin oder auch in Australien irgendwelche Rituale oder irgendwelche Dinge, die du aus der Heimat mitgenommen hast, sage ich jetzt mal? Oder irgendwelche Hobbys, die dazu dienten, naja, okay, ich fühle mich hier jetzt nicht ganz so fremd?
Ich meine, ich hatte natürlich immer den Kontakt irgendwo zu meiner Heimat, zu meinen Eltern, auch zu meinen Freunden. Sag mal, in Berlin hat es mir relativ leicht gemacht, dass zwei ja, Weggefährten aus Esslingen damals tatsächlich dann auch studientechnisch nach Berlin gekommen sind. Also ich hatte immer so eine kleine schwäbische Community dann in Berlin. Jetzt komplett außerhalb des Wasserballs, ja, das war natürlich schon auch sehr, sehr schön, ja, weil immer so ein Stück Heimat dann irgendwie mit dabei war. Da haben wir dann, weiß ich nicht, teilweise so Maultaschen-Contest gemacht, welche Mama die besten Maultaschen machen konnte.
Okay.
In Berlin dann oder wir selbst dann auch, was weiß ich, Spätzle geschabt oder sonst irgendwas. Das war schon wirklich sehr schön und ganz lustig. Aber ich habe da eigentlich nie Probleme gehabt. Wie gesagt, obwohl jetzt in Berlin die erste Zeit wirklich, muss ich echt sagen, schon nicht einfach war, weil einfach, wie gesagt, Großstadt. Und erstmal natürlich, klar, ist man in einer Mannschaft angekommen, aber auch da muss man sich erstmal zurechtfinden, auch jetzt als Jüngster, und das war ich damals tatsächlich immer erstmal. Und sportlich, wie gesagt, muss man sich auch erstmal durchbeißen bei so einem ja, Top-Club wie Spandau, da ist nicht gleich kommen und hier erste sieben spielen und sonst irgendwie, sondern da gab es natürlich schon den einen oder anderen Rückschlag, zumindest mal jetzt meine Erwartungen, die ich für mich hatte, ja. Aber wie gesagt, es war für mich im Nachhinein super wichtig, mich da durchzubeißen. Und auch das hat mich, glaube ich, unheimlich geprägt, weil ich glaube, ich war jetzt nie das absolut begnadete Talent, sondern ich glaube, ich war schon immer eher einer, der sich sehr viel hart erarbeiten musste. Und ja, das hat mir, gut, in Australien war es dann ein bisschen was anderes, weil ich dann einfach schon, sag mal, mit 30, 31 etwas älter war und ja, da standen für mich dann tatsächlich wirklich auch schon andere Aspekte so ein bisschen im Vordergrund. Natürlich wollte ich dort was erreichen mit meinem Club, mit dem Cronulla Sharks. Und die sind dann auch zum ersten Mal, haben wir dort den zweiten Platz in der Meisterschaft in der australischen errungen mit dem Team. Davor waren sie, glaube ich, immer so um den 6., 7. oder so. Also es war schon auch richtig schön, aber wertvoll für mich war da einfach wirklich auch Australien natürlich kennenzulernen, ganz klar. Wie gesagt, am Goethe-Institut habe ich da einen schönen Einstieg in den Beruf gehabt, war da sehr viel auch innerhalb Australiens unterwegs, sowohl mit dem Wasserball als auch mit dem Goethe-Institut und habe dort natürlich einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön gelebt in einer Bucht, in einem Bootshaus mit was weiß ich, Surfbrett vor der Bootsgarage und Paddelbrett und Boot und alles, was man so braucht. Abends ist man, wenn man ausgehen wollte, ist man mit dem Boot abgeholt worden, ist nach Sydney reingeschippert und es war natürlich schon einfach richtig schön das Jahr.
Aber es sind natürlich dann auch, ich sag mal, ja, mehr oder weniger so unvergessliche Augenblicke, Momente, ne, von denen man, sagst du ja jetzt, oder das nehme ich dem jetzt so auch so ein bisschen, naja, positive Verbindung mit hast, ne, sagen wir mal so. Das ist ja wahrscheinlich ähnlich, um jetzt nochmal auf diese anderen positiven Momente zu kommen oder großen Erlebnisse, sind ja auch so WM und EM und Olympische Spiele. Da war ja auch viel in der aktiven Zeit bei dir los, sagen wir es mal so. Dieses Thema Olympia ist ja auch, was ich mit den anderen teilweise auch schon so ein bisschen besprochen habe, immer was Besonderes, ne? Das ist ja wahrscheinlich in der Rückbetrachtung ein ähnlich großes Moment, weil es ist wahrscheinlich, ja, nicht wahrscheinlich, es ist das Größte für einen Sportler, denke ich mal, zu den Olympischen Spielen fahren zu können.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, bei mir ist es ja tatsächlich schon, sag mal, viele, ich habe Marc, habe ich da auch kurz gehört, Marc Polizzi, der da auch lange drum gekämpft hat, dann da hinzukommen. Beziehungsweise wir haben es ja dann zusammen geschafft, 2004. Ich war aber dann schon einen Tick länger dabei. Sag mal, bei mir war tatsächlich dann, habe 93 mein erstes Länderspiel gemacht und für mich war schon 96 natürlich das absolute Ziel schon, dort mit nach Atlanta zu fahren, und das war für mich schon so meine erste große Enttäuschung, sage ich mal, in meiner Karriere, wo ich aber auch im Nachhinein sage, okay, habe ich auch meine Schlüsse draus gezogen und alles gut. Ich sag mal, da war so ein bisschen, war ich auch mit 3-4 Jahren Abstand der Jüngste im Team oder der mögliche Kandidat als 14. mehr oder weniger vermeintlicher, dann im Nachhinein nicht mitgekommen. Und dafür ein Spieler, der jetzt schon im gesetzteren Alter war, der auch in dem Jahr sein Medizinstudium beendet hat und auch nicht alle Lehrgänge mitmachen konnte. Und ich so als Junger, ja, in dem Moment dann auch in dem Jahr, habe ich tatsächlich schon für Spandau auch einen sehr großen Anteil gehabt, auch mit in den Finalspielen, Meisterschaft und so zum ersten Mal habe ich wirklich sehr gut gespielt und auch ein, zwei entscheidende Tore mitgemacht in Hamm seinerzeit. Und es war für mich schon eine Riesenenttäuschung, weil die Begründung damals war, und so hat man es mir wirklich auch gesagt, dass ich einfach jetzt der Jüngste sei und dass es eben somit für mich noch genug Zeit gibt, Olympia nochmal spielen zu können. Und was für mich natürlich, und ich glaube, das kam bei Klinge auch ein paar Mal zum Ausdruck, so mit den Geschichten 88 und 92, dass es für mich sehr unverständlich war, dann einen jungen, ja, aufstrebenden Spieler da nicht zu berücksichtigen, der vielleicht für die Zukunft eine tragende Rolle spielen kann. Und was ich ja dann auch getan habe, irgendwo dann 4 bis 8 Jahre später, und dafür eben ältere Spieler zu berücksichtigen. Wie gesagt, was ich aus kurzfristiger Sicht, wenn es Sinn macht und wenn es dann um den absoluten Erfolg geht, ja, durchaus als Trainer dann wieder irgendwo nachvollziehen kann. Aber inzwischen bin ich da einfach ganz klar der Meinung, dass man da immer perspektivisch schauen sollte. Und ich glaube, dass man sich da auch als, oder egal für welches Team, einfach einen Gefallen tut, wenn man jungen Spielern die Erfahrung schon mitgibt.
Das scheint ja so ein bisschen Methode zu sein, ne? Das hört man ja jetzt von einigen, ne? Dass halt immer so ein bisschen auf Sicherheit gesetzt wurde und dann den vermeintlich Erfahrenen die Chance gegeben wurde und der Jüngere kriegt quasi gesagt, naja, also für dich ist in 4 Jahren dann vielleicht auch noch eine Chance.
Ja, wie gesagt, hat man ja vielleicht bei mir gerade rausgehört. Ich meine, ich war ja inzwischen jetzt selbst oder bin selbst Trainer und habe auch eine Nationalmannschaft, die Nationalmannschaft trainiert, habe auch eine Olympia-Qualifikation dort mit betreut. Auch da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen. Denke ich im Nachhinein für mich auch, oh, wärst du vielleicht mal mutiger gewesen und hättest du da auch noch den einen oder anderen hungrigeren Spieler, jüngeren Spieler mitgenommen, der dir vielleicht wirklich der einfach nur da gearbeitet hätte im Wasser, anstatt für sich in Anspruch zu nehmen, das Ding entscheiden zu müssen. Weil auch das ist in der Mannschaft natürlich unheimlich wertvoll. Und da muss das Gefüge einfach in so einem Team stimmen. Und das kann letztlich nur der Trainer entscheiden, das muss der Trainer entscheiden. Und da kann ich es dann wiederum durchaus nachvollziehen, dass man da als Trainer natürlich verleitet oder sich dahin leiten kann, dass man eher die Erfahreneren nimmt. Ne? Was aber, wie gesagt, jetzt nicht immer die richtige Entscheidung ist, wie ich im Nachhinein einfach konstatieren muss und auch für mich analysieren muss.
Ja, das sind aber wahrscheinlich, wie du ja wahrscheinlich gerade sagtest, so Erfahrungen, wenn man dann selber in der Situation ist als Trainer dann, ne, dann sieht man das halt wahrscheinlich wirklich völlig anders, ne, aus der anderen Perspektive und sagt, okay, hätte ich mal Oder damals als junger Spieler hätte man sich gewünscht, der Trainer setzt halt auf jüngere Spieler und 10 Jahre später macht man es vielleicht nicht besser, weil man halt auch in der Situation ist, dann halt auf die jüngeren Spieler vielleicht in 4 Jahren oder in 2 Jahren dann zurückzugreifen. Jetzt 2004, ich weiß nicht, war das schon so der, als das mit der Nationalmannschaft dann auch so aufhörte, sagtest du ja, ne? Gab's da irgendwie, ich meine, gab's da, war das ein, ich sag mal, normales Ausscheiden aus der Nationalmannschaft oder gab's da irgendwelche Hintergründe, Stories, ich sag mal, um bei dem Titel des Podcasts zu bleiben, irgendwelche Insights, die jetzt zu diesem Aufhören aus dem, für den Abschied der Nationalmannschaft verantwortlich waren?
Ja, also erstmal war ja dann 2000 die Enttäuschung, das ist klar. Dann hat Hagen natürlich den Laden übernommen. Ich wurde dann auch Kapitän und ich glaube, wir haben 4 Jahre wirklich, also da haben wir, also auch ich persönlich jetzt für mich, aber wir auch als Mannschaft, da haben wirklich schon einige, ich glaube, Marc hat jetzt auch herausgestellt, wirklich alles reingelegt, um das große Ziel Olympia jetzt tatsächlich zu verwirklichen. Und ich glaube auch mehr als davor mit Sicherheit, weil wir wollten es einfach unbedingt und haben das dann letztlich auch, sag mal, ja, relativ souverän dann auch geschafft. Mhm. Und ich sage mal, mit dem 5. Platz war das natürlich eine Wahnsinnsplatzierung im Grunde, wenn man es auch aus heutiger Sicht sieht. Aber es war natürlich dort, es war im Grunde sehr viel mehr drin. Also wir hätten eigentlich, sag mal, dort im Halbfinale spielen müssen. Nachdem, wie wir die ersten 4, 5 Spiele absolviert hatten, waren wir eigentlich Gruppenerster und hatten dann das letzte Spiel gegen Australien. Und dort haben wir meiner Ansicht nach von der Vorbereitung schon nicht alles richtig gemacht oder vieles nicht richtig gemacht. Und das war schon sehr schade für mich damals. Und ich hatte im Vorfeld, hatte mir schon sehr viel Gedanken gemacht, hatte dann aber irgendwann gesagt, was jetzt meine Zukunft angeht, boah, jetzt warte ich, jetzt spiele ich Olympia, dann möchte ich jetzt gar nicht irgendwie groß weiter überlegen, sondern spiele jetzt Olympia, weil ich schon auch gemerkt habe, boah, wir können da echt richtig was erreichen und ich muss mich da jetzt und möchte mich da jetzt voll drauf konzentrieren. Und da war für mich dann aber auch, also ich habe mich da mit Hagen, habe ich mich da natürlich irgendwo so ein bisschen überworfen, kann man schon sagen, weil wir da einfach bei vielen nicht so ganz einer Meinung waren, vor allem was dann auch seine Aussagen über die Mannschaftsleistung anging, dann auch der Presse gegenüber, wo ich einfach der Meinung war, so eine Dinge hätte man erstmal mannschaftsintern und besprechen müssen und dann wäre man da mit Sicherheit auch auf einen Nenner gekommen. Aber das, wie das dort vonstatten ging, das konnte ich einfach so auch nicht akzeptieren und ja, das hat dann irgendwo so auch bei mir tatsächlich zu einem Umdenken geführt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt, ich sag mal, auch Spandau war ja dann auch ein Schritt tatsächlich von Spandau weg, nach 10 Jahren und 10 Meisterschaften und 10 tollen, erfolgreichen Jahren. Aber auch da war, ich glaube, das kam ja auch schon bei ein paar Spielern so raus. Es ist natürlich schon sehr zermürbend, wenn man, sag mal, so viel Erfolg hat mit einer Mannschaft und sich Jahr vor Jahr wieder motivieren zu müssen in der Bundesliga, ohne jetzt Gegner irgendwie zu nahe zu treten. Aber die Motivation muss ja immer irgendwo herkommen und das war schon manchmal nicht einfach. Ja, auch wenn man internationale Ziele hatte, jetzt auch Champions League, wo wir aber zu dem Zeitpunkt auch relativ erfolgreich waren, auch mal im Final Four und so schon. Aber ich war da schon ziemlich müde irgendwo und habe schon gemerkt, habe mir immer wieder neue Herausforderungen gesucht, einfach auch jetzt im Beruflichen, wo ich dann auch in Berlin angefangen habe, in einer Agentur zu arbeiten und sonst irgendwie. Aber wie gesagt, das war dann nach Olympia, wie gesagt, auch trotzdem mit der tollen Platzierung 5. Platz, war das für mich dann irgendwo relativ schnell klar, okay, das ist eigentlich ein Schlusspunkt, so wie ich mir das immer gewünscht hätte. Und also jetzt vom absoluten Leistungssport, auch Nationalmannschaft und es war für mich im Grunde, war für mich eigentlich klar, dass ich jetzt nicht nochmal 4 Jahre investieren möchte in dem Ausmaß, wie ich es getan habe. Und wie gesagt, wenn ich was mache, dann mache ich es eigentlich immer 100%. Und im Grunde habe ich ja tatsächlich dann für 2004, da wollte ich ja vorhin drauf raus, irgendwo 12 Jahre lang gearbeitet. Das muss man tatsächlich so sagen. Also von 92, 93 im Grunde bis 2004, um das Ziel Olympia zu erreichen. Und das war für mich irgendwie so ein logischer Schlusspunkt. Ja. Und das war im Nachhinein auch absolut gut so und war absolut die richtige Entscheidung, obwohl ich mit Sicherheit noch jetzt auch vom körperlichen her und von allem noch 2, 3 Jahre hätte spielen können. Aber wie gesagt, ob ich nochmal 4 Jahre dann auch Richtung Peking hin, ich glaube, das hätte ich auch mental einfach gar nicht gewollt.
Ja, klar, also das ist natürlich dann zum einen eine mentale Anstrengung jedes Mal, ne? Und dann eine körperliche kommt dann noch dazu und dann halt immer diese ja doch ganz schön lange Strecke von 4 Jahren halt immer, ne? Und in dem man dann denkt, wenn man halt über Olympia spricht. Jetzt sagtest du gerade, du warst mit so einigen Entscheidungen oder mit der Vorbereitung oder mit gewissen Dingen in der Vorbereitung auf dieses letzte Gruppenspiel nicht so ganz einverstanden. Ich meine, was denkst du denn, ist da nicht so oder womit warst du denn nicht einverstanden?
Ja, ich möchte jetzt auf gar keine Details eingehen, nur es war einfach so, dass wir da so ein bisschen unsere Linie verloren hatten. Also man hat ja immer 2 Tagesrhythmus, hat man die Spiele und am spielfreien Tag macht man natürlich Training und ich glaube, da sind wir so ein Stück weit, ja doch schon so ein Tick überheblich geworden, dass wir dachten, okay, gegen die Australier, die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwie Vorletzter in der Tabelle, in der Sechsergruppe, wir waren Erster und ja, das werden wir schon schaukeln am nächsten Morgen um 9 Uhr
Na, super
und
Zeit.
dementsprechend, ja genau, und dementsprechend ging das natürlich tatsächlich richtig in die Hose und das war schon sehr bitter in dem Moment, weil wie gesagt, wir hatten es eigentlich auf dem Silbertablett dort ins Halbfinale einzuziehen und haben das dann irgendwo schon ein Tick leichtfertig vergeben, aber wie gesagt, auf Details möchte ich da jetzt auch überhaupt nicht mehr eingehen. Ja, war für mich dann auch wiederum, ich ziehe dann immer irgendwo so die Lehren raus und habe für mich versucht, da das auch mitzunehmen, dann auch für meine Trainerlaufbahn etc. Also von daher, auch das war wiederum eine im Nachhinein eine gute Erfahrung. Wie gesagt, einfach Olympia war natürlich toll und auch die Platzierung, da träumen wir heute irgendwo davon, dort unter den ersten 6 mitzuspielen. Ja, das war schon Wahnsinn.
Und jetzt sagtest du ja vorhin schon Diplom-Trainer in Köln noch gemacht und dann auch die A-Lizenz ja noch während der aktiven Zeit, glaube ich, auch noch gemacht, ne? Ich meine, was hat dich da gereizt? Also ich habe jetzt so rausgehört, halt schon immer so ein bisschen vielleicht mal die Idee oder auch den Wunsch oder den langfristigen Plan auch so Richtung Trainer zu gehen, ne? Und wenn du sagst, du machst Dinge gerne dann zu 100%, wenn man es macht, dann gehört ja wahrscheinlich dann auch C, B und A-Lizenz dazu. Um das Ganze dann auch dementsprechend hundertprozentig zu machen, ne?
Ja, also es hat tatsächlich schon, sag mal, in Warndorf haben wir tatsächlich schon, das war dann schon früh, eben 92, 93, haben wir zusammen schon die C-Lizenz gemacht gehabt damals. Das muss ich sagen, wirklich dann Dank an Nicola Ferrujo, der das damals so in die Wege geleitet hat und gesagt hat, hey, ihr habt doch hier Zeit neben dem Training, wie wär's damit, machen wir das? Fand ich richtig gut. Und dann natürlich, als ich dann ja Ende 2005 zurückgekommen bin aus Australien, dann eben gleich die A-Lizenz dann hinterhergelegt und auch angefangen eben in Köln dann noch das Diplom-Trainerstudium dort dran zu hängen, was schon, muss ich sagen, unheimlich wertvoll war. Also auch so der sportartübergreifende Austausch, auch da wirklich viele andere Sportarten und auch andere Typen kennenzulernen, ja, jetzt egal, ob es dann Biathlon oder Schorsch Hackl aus dem Rodeln oder sonst irgendwie. Das war wirklich schon eine sehr, ja, sehr, sehr, nicht nur schöne, sondern einfach auch vom Wissenstransfer her eine unheimlich wertvolle Zeit. Und da habe ich schon sehr viel mitgenommen. Und dann wurde ich da parallel, ja, habe in Esslingen eben noch 1, 2 Jahre dann gespielt, was von mir schon auch, als ich gegangen bin, Anfang der 90er, so ein kleines Versprechen war ja, ich komm ja bestimmt wieder, wo ich aber zwischendurch nie dachte, dass ich das tatsächlich nochmal irgendwie umsetze und auch dann tun werde. Aber wie gesagt, dann kam in Australien irgendwo so der Anruf Olympiastützpunkt Stuttgart, auch so von alten, ja, Weggefährten noch und so, die dort dann inzwischen tätig waren. Und dann dachte ich, okay,
Aber dann
gut.
hätten wir da ja auch wieder das Netzwerk vorhin, ne, das erwähnte.
Genau,
Also das
absolut.
hat dann in dem Fall ja auch wunderbar funktioniert.
Auf jeden Fall, ja. Also ich hatte noch 1, 2 andere Optionen, auch jetzt sagen wir mehr Richtung Marketing, auch bei meinem Schwerpunkt im Studium, im Sportstudium tatsächlich schon auch Marketing war. Aber habe mich dann, sag mal, für den ja eher sportwissenschaftlichen, trainingswissenschaftlichen Bereich Trainer dann auch entschieden, weil das dann doch irgendwo immer meine Leidenschaft war. Also schon in Australien habe ich auch nebenher dann schon im Jugendteam und die Jugendabteilung im Grunde in dem Club mit betreut, auch trainiert eine Mannschaft und hab mich da im Grunde schon so ein bisschen da so reinbegeben in den Bereich und ja, in Esslingen, wie gesagt, dann als Spieler noch irgendwo versucht, der Mannschaft weiterzuhelfen, dann auch wieder mit dem Wiederaufstieg auch im SSV Esslingen, die damals dann oder sehr lange jetzt auch zweite Liga immer wieder waren, auch so Fahrschulmannschaft. Und dort habe ich ja dann auch die Herrenmannschaft dann übernommen, 2008, 3 Jahre lang, und haben auch mit der Herrenmannschaft Esslingen zweimal eine Medaille geholt, zweimal eine Bronzemedaille geholt, was auch sehr schön war. Also auch als Trainer irgendwo relativ schnell, sagen wir, dann auch tatsächlich Erfolg gehabt. Und es hat vor allem aber sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, okay, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist und was ich auch nicht unbedingt jedem immer gleich raten würde, hey, werde Wasserballtrainer oder sonst irgendein Trainer. Wobei inzwischen der Trainerberuf, glaube ich, nach der Leistungssportreform auch eine andere Wertigkeit wieder bekommen hat in Deutschland, was ich sehr schön finde. Aber zu dem Zeitpunkt war es natürlich alles andere als jetzt irgendwo ein sicherer Beruf und auch ein gut bezahlter Beruf, muss man einfach ganz klar sagen. Also da war ich schon immer wieder so hin und her überlegen, boah, gehst du jetzt doch eher irgendwo in die Wirtschaft oder sonst irgendwie. Aber ich habe es im Grunde genommen dann nie bereut und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß irgendwo in dem Sportsystem und vor allem, muss ich sagen, auch mit jungen Menschen einfach da zusammenzuarbeiten in dem Bereich und bis heute noch, ja.
Also das ist gerade, weil du erwähnst, dieser sportartübergreifende Austausch mit anderen Sportlern, mit anderen Trainern aus anderen Sportarten im Grunde genommen, macht es so reizvoll. Ich meine, das kann ich mir zum einen persönlich sehr gut vorstellen, aber auf der anderen Seite habe ich das jetzt schon viel von einigen anderen Trainern oder auch hier im Podcast von dem WUK beispielsweise, der neue Landestrainer jetzt in Niedersachsen ist, auch gehört, ne, der auch diesen Trainerdiplom in Köln gemacht hat. Also es gibt da immer so gewisse Parallelen, aber auch der sagt halt genau dieser Sportart übergreifende Austausch, ne, was man da lernen kann an Übungen, an Ideen, an Impulsen, an Dingen, wie man Sachen vielleicht auch vermarktet, was andere Sportarten im Moment machen. Da kann man sehr, sehr viel draus nehmen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Das auf jeden Fall. Jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, mit Esslingen auch in der Vergangenheit schon mal die ein oder andere Medaille jetzt im Herrenbereich noch geholt und vordere Plätze. Jetzt gibt es da oder wie ist denn da deine Einschätzung vielleicht für Esslingen oder überhaupt für die süddeutschen Vereine, da mal wieder, jetzt sage ich mal, oben anschließen zu können? Gibt es da eine Tendenz? Ich meine, bei der Jugend aktuell gibt es da ja ganz gute Tendenzen, ne? Aber es ist halt immer die Frage, was jetzt aus der Jugend dann halt auch oben ankommt vielleicht.
Ja, also wie gesagt, mein Hauptjob war ja dann auch vom Olympiastützpunkt, also am Olympiastützpunkt dann auch die Betreuung der, wie gesagt, Auswahlteams und Bundesstützpunkttrainer. Wir waren ja dann auch seinerzeit noch Bundesstützpunkt und eben dann in Kooperation habe ich eben SSV Esslingen dann dort auch als Verein betreut und dann auch im Jugendbereich immer wieder quasi nebenher mit, weil das einfach von der Synergie her natürlich logisch war. Ich glaube, dass wir da über die Jahre wirklich im Nachwuchsbereich sehr, sehr gut gearbeitet haben. Und ich würde jetzt mal sagen, auch über die letzten 15 Jahre mit, sage ich mal, OSC Potsdam und den White Sharks, waren wahrscheinlich die drei Vereine, die da wirklich immer präsent waren, auf den ersten Plätzen in allen Altersklassen betrachtet, als die Konstanten. Aber wir haben es tatsächlich nie geschafft, jetzt das in den Herrenbereich so richtig zu bringen. Also es gab, ein Heiko Nossek, ein Florian Naroska, ein Moritz Oehler und jetzt auch ein Zoran Bošić, der da jetzt oben angekommen ist, aber halt immer nur so punktuell und da sind wir tatsächlich dran und versuchen da sukzessive, die Herrenteams da auch zu unterstützen und mit dahin zu bringen, dass sie wirklich auch konkurrenzfähig sind. Wobei ich, sag mal, die Lage momentan natürlich mit den zwei Vereinen Spandau und Hannover, ich möchte da die Vergleiche immer gar nicht anstellen, weil das einfach nicht auf Augenhöhe ist. Ich denke, man muss da einfach auch so die Bedingungen, wie es jetzt ein ASC Duisburg hat oder ein SSV Esslingen als Vereine, die wirklich auch auf ihre eigenen Talente setzen, muss man immer wieder honorieren und muss sagen, boah, die machen das auf ihre Weise einfach auch gut. Und wie gesagt, die haben jetzt halt natürlich keinen so einen mehr oder weniger privaten Mäzen, wie es jetzt in Hannover oder in Berlin ist, die da sehr viel Geld investieren, sondern die stellen das eben mit eigenen Vereinsmitteln, wuppen die das Ganze und versuchen da das Beste draus zu machen. Natürlich geht das sehr, sehr viel besser und klappt es gerade jetzt beim SSV Esslingen auch noch nicht optimal. Da bin ich wahrscheinlich der da am unzufriedensten ist. Das wissen die Esslinger mit der Schnittstelle jetzt Nachwuchs in die Herrenmannschaft. Aber ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und jetzt mit Heiko Nossek natürlich auch einen Trainer haben, der da alle Erfahrungen auf jedem Niveau, international wie national, auch gesammelt hat und wo wir, glaube ich, inzwischen eine sehr gute Zusammenarbeit haben und vor allem jetzt natürlich auch mit dem SV Ludwigsburg, einen zweiten Verein, jetzt in der A-Gruppe der Bundesliga, jetzt nicht mehr DWS, sondern Bundesliga, wo jetzt auch ein Timo van der Bosch zum Beispiel spielt, ja, die, ich sag mal, jetzt momentan noch von relativ viel Ausländern leben, aber wo mittelfristig, hoffe ich auch, und das ist das, was wir als Verband auch unterstützen oder ich als Leistungssport GmbH in Baden-Württemberg hoffentlich auch auf die Nachwuchsschiene setzen, weil das meiner Ansicht nach so ein Verein wie gerade SV Ludwigsburg, SSV Esslingen, eben, die sind darauf angewiesen, dass sie einfach eigene Jugendarbeit betreiben und sukzessive den ein oder anderen Spieler natürlich pro Jahrgang oder pro Altersklasse damit in die erste Mannschaft integrieren können. Weil sonst wird es einfach schwer, sich da oben halten zu können.
Ja, und jetzt ohne das jetzt, weil du sagst, du möchtest es jetzt nicht wirklich eins zu eins vergleichen, weil die Grundvoraussetzungen einfach grundverschieden sind, sage ich jetzt mal, zwischen den kleineren, in Anführungsstrichen, Vereinen, die es halt auf eigene Kosten und mit dem Nachwuchs stemmen, im Vergleich zu Spandau oder zu Waspo jetzt. Wie würdest du jetzt die Situation bei den beiden Vereinen, sage ich jetzt mal, bewerten? Also mit diesem Zweitstartrecht, die haben ja beide auch eine Kooperation, der eine mit Potsdam, der andere mit den White Sharks. Man hört so gut wie lange nicht die Kooperation und das funktioniert ja auch alles, aber auch da gibt es ja die verschiedensten Meinungen zu. Ne? Also sollte man jetzt international erfahrene Leute kaufen und verpflichten und die Jungen trainieren und lernen viel dabei, aber spielen vielleicht tendenziell nicht, sondern spielen dann vielleicht nur in dem Farmteam sozusagen. Ne? Und also wie ist deine Meinung dazu, zu dieser Konstellation in den beiden oder in den größeren Vereinen, in dieser Kooperationsthematik?
Also ich sehe es absolut als positiv. Also sowohl bei Spandau sowieso, wo ich einfach auch den Peter Kovacevic unheimlich schätze als Trainer. Und allein schon dort teilweise dann mittrainieren zu können, jetzt auch, sag mal, als Potsdamer oder als junger Potsdamer Spieler irgendwo die letzten Jahre, egal ob es dann Dennis Strelitzky war oder Lukas Küpers oder wie die auch alle hießen, ist schon so viel wert. Ich habe auch früher, jetzt aus meiner eigenen Zeit, haben wir immer gesagt, manchmal unser Trainingsspiel am Mittwochabend, wir haben Mittwochabends immer Trainingsspiel gemacht bei Spandau. Das war im Grunde hochwertiger und da haben wir uns richtig gegenseitig einen draufgegeben, hochwertiger und anstrengender, wie am Samstag teilweise das DBL-Spiel, das dann folgte. Also ohne jetzt, wie gesagt, nicht abwertend anderen Teams gegenüber, aber und das ist ja bei Spandau momentan genauso wie auch bei Waspo Hannover, wo ich auch sagen muss, ich kann es eigentlich nicht verstehen, wie man das jetzt irgendwie zwiespältig sehen kann, weil ich finde es sensationell, was ein Carsten Seehafer da investiert und auf die Beine gestellt hat, mit seinem Team natürlich, da gehören viele dazu. Und ich glaube, dass das jetzt für einen Julian Real oder einen Tobi Preuß oder Moritz Schenkler oder wie sie auch alle heißen, vor allem dann natürlich auch die jungen White Sharks-Spieler jetzt, wo ich sehr glücklich bin, dass die Kooperation endlich so funktioniert, wie es sein sollte oder dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass es so funktioniert. Das finde ich natürlich, ich glaube, da nehmen die so viel mit so Spielern wie Radovic zu spielen oder Begulian oder wie sie auch alle heißen. Ich glaube, dass das unheimlich wertvoll ist. Und wie gesagt, die haben die Möglichkeit und von daher ist das Konstrukt ja einfach schlüssig, auch in dem Farmteam, wenn man so sagen möchte, ja, dann auch noch zu spielen, DBL zu spielen, aber teilweise eben dann bei der Champions League dabei zu sein oder wie gesagt, und wenn es dann nur ein Trainingsspiel ist, sondern ein Training dann mit den Topstars da zu absolvieren, sehe ich als absolut positiv. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, wo sowohl, wenn man jetzt, waren ja immer so die Clubs, die dann auch an die Bundesstützpunkte angegliedert waren mit AST Duisburg und SSV Esslingen, dass das genau der Punkt ist, der eigentlich dort noch fehlt. Ja, dass man tatsächlich eine Top-Mannschaft hat und dann auch ein Farmteam beziehungsweise eine Möglichkeit, die Jungs wirklich ranzuführen. Und ich sag mal, ist bei uns schon auch Thema im Süden. Sag mal, da bin ich jetzt schon auch in der Rolle, wo ich da so ein bisschen schauen muss, vermitteln muss und schauen muss, wo das strategisch hingeht. Da sind wir einfach noch lange nicht so weit, wie das jetzt in, ja, im Osten oder eben im Norden dort in Hannover dementsprechend ist.
Ja, aber der Timo van der Bosch beispielsweise, mit dem hatte ich ja auch die Podcast-Episode, der sagte ja auch, also grundsätzlich findet er das gut, aber sie sind natürlich auch in der Situation, dass sie jetzt nicht jeden, der im Umfeld sich von Ludwigsburg quasi befindet, als Wasserballverein natürlich auch als möglicher Kooperationspartner in Frage kommt, ne? Also ohne jetzt den einen völlig zu schwächen. Von daher muss man da natürlich genau gucken, welche Konstellation ist da gegeben und was kommt in Frage. Aber wenn du sagst, ihr seid im Süden da auf einer ähnlichen Schiene, halt diese Kooperation mehr voranzutreiben, weil man ja vielleicht auch sieht, dass es halt woanders funktioniert, dann ist das ja nur der logische nächste Schritt, sage ich jetzt mal. Jetzt waren wir ja eben gerade schon bei dem Thema Jugend. Ja, also wie kriege ich beispielsweise Jugendliche aus dem Jugendalter quasi bis hoch in die Herren? Was würdest du sagen, sind ja die entscheidenden Faktoren, die vielleicht auch gegeben sein müssen, oder wie sollte man das versuchen, Jugendliche davon zu begeistern, wirklich sich, ich sag mal, über diesen Punkt zu gehen, den du vorhin auch schon erwähnt hast, ne? Also sich da durchzubeißen, weil viele hören ja dann in dem Moment auf, wo es wehtut, sage ich mal, ne? Also egal ob beim Training oder sich irgendwo in einer gewissen Mannschaft, Konstellation durchbeißen zu können, da schmeißen viele ja frühzeitig das Handtuch, was ja gar nicht sein muss. Also ist das dann eine Mentalitätsfrage? Müssen die nur den Richtigen an die Hand gestellt bekommen? Wie würdest du das sehen?
Ja, also ich habe das natürlich, wie gesagt, die letzten 15, 16 Jahre hautnah begleitet, irgendwie auch in allen Altersklassen. Ich glaube schon, dass wir da inzwischen ja ein bisschen gesellschaftliches Problem haben, weil da unheimlich viel Werte, sag mal, auch zum Teil verloren ging. Also ich sage immer so ganz banal, wenn ich früher zurückdenke, da standen einfach 20 Fahrräder vom Schwimmbad bei uns, wenn wir Training hatten. Heute werden die Jungs, jeder Einzelne, von Mama oder Papa mit dem Auto gebracht und wieder abgeholt, ja. Und also für uns war das Ganze, wir radeln da hin und wir radeln da auch wieder weg. Und heute, wenn es dann mal schlecht Wetter ist und die Mama und Papa nicht fahren kann, dann kommt die halt nicht zum Training. Ja, und sag mal, bei Marc hatte ich das auch gehört gehabt, Marc Pulitze. Es gibt heutzutage einfach sehr viel andere Möglichkeiten, noch seine Freizeit und alles andere zu gestalten. Ja, jetzt auch mit den modernen Medien etc. Sag mal, die Verführung ist da schon sehr groß. Und wie gesagt, wir sprechen ja dann, auf die Frage zurückzukommen, auch immer von dem Alter, wo dann auch die Frauen noch dazukommen oder sonstige Aktivitäten, die dann verleiten. Aber ich glaube, dass der Weg nur oder gegangen werden muss jetzt über ganz viel Gespräche auch von Trainern. Also man muss einfach mit den Jungs und kann man ja auch im Weiblichen meinen, mit den Mädels, muss man unheimlich viel sprechen jetzt. Die Werte, von denen wir vorhin auch schon gesprochen haben, Persönlichkeitsentwicklung, und muss man natürlich dann auch mit Aktionen irgendwie hintermauern, was jetzt Teambuilding angeht. Hatte ich auch wieder bei Marc mit der Fahrradtour, jetzt nur beispielhaft, die er gesagt hat. Sag mal, da bin ich auch absolut ein Fan von, dann lieber mal auch eine Einheit mal irgendwie anders gestalten oder mal, ich weiß es nicht was, in den Klettergarten gehen oder irgendwas ganz anderes zu machen, einfach nur um die Gemeinschaft, das Team zu stärken und die Bindung vor allem auch an das Team und an den Verein diesbezüglich wirklich zu kräftigen. Ich glaube, dass es nur darüber geht. Und wie gesagt, für uns war das früher teilweise irgendwie selbstverständlich, weil es gar nichts anderes gab. Ja, Wasserball war alles im Leben. Jetzt heute gibt es da halt vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich glaube trotzdem, wenn man das interessant gestaltet, und das ist dann in dem Fall auch nicht nur das Trainingswissenschaftliche, was der Trainer dann abdecken muss, sondern das muss er eben auch im Auge haben, dass es einfach Spaß machen muss und dass es interessant, auch das Training interessant gestaltet werden muss. Und dass es nicht immer nur auf hier und nochmal, und ich meine, es hat sich seitdem natürlich unheimlich geändert, die Sportart. Ja, sie ist unheimlich schnell geworden und von den konditionellen Aspekten her natürlich schon einfach verschärfter und trainingsintensiver. Aber ich glaube trotz alledem, dass man den Aspekt nie aus den Augen lassen darf.
Und du sagst es gerade, Bindung an den Verein. Ich meine, es gibt ja auch noch die Bindung quasi zu der Sportart. Das ist ja auch was, was auch in vielen Gesprächen jetzt rauskam, dass man zum einen ja die Problematik hat, dass dieser Sport medial mehr oder weniger nicht stattfindet. Ja, also früher gab es Wasserball noch im NDR auf dem Dritten sozusagen. Dann gab es das irgendwann noch mal während der Olympiade. Und dann gab es auch noch mal Wasserball im Fernsehen, aber so wirklich Wasserball im Fernsehen gab es ja zwischenzeitlich mal so gut wie gar nicht. Ja. Mittlerweile hat sich das ja vielleicht auch dank der ganzen sozialen Medien und elektronischen Möglichkeiten, die es da gibt, der digitalen Möglichkeiten, wesentlich gebessert. Also ich kann Champions-League-Spiele live im Internet gucken, ich kann Streams von der Bundesliga mir angucken. Auch das geht mittlerweile, aber da auch diese Verbindung oder das so attraktiv zu gestalten, überhaupt erstmal diesen Sport an sich bei den Köpfen, in den Köpfen der Kinder zu kriegen, das ist natürlich auch sehr, sehr schwer, ne, aktuell oder in der Vergangenheit noch schwerer gewesen.
Ja, mit Sicherheit, wobei ich da immer der Meinung bin, man kann da manchmal mit relativ wenig Aufwand tatsächlich auch viel, viel machen oder bewegen. Also wenn ich, es hat nicht jeder die Möglichkeit, wenn ich auch wieder so zurückdenke, was bei uns bei Spandau natürlich so. Ich kann die Jahre gar nicht so genau datieren, aber als wir, weiß man ja bestimmt noch, die 12 Apostel als Sponsor hatten und wirklich so 2-3 Jahre jedes Spiel irgendwie mit Players Party danach und so ein bisschen Show und sonst was, sag mal, das war schon auf einem sehr hohen Niveau und das hat aber natürlich als Spieler unheimlich Spaß gemacht, ja, wenn man gesehen hat, okay, da sind mal nicht nur 50 Zuschauer auf der Tribüne oben, sondern 500 bis 800 oder so und auch wenn vielleicht die Hälfte gegen Olympiakos Piräus Griechen waren, aber egal. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass man irgendwo, ja, jetzt auch, wenn man nach dem Spiel mal irgendwie eine Players-Party macht oder mal hier Flyer-Plakate verteilt in der Stadt oder sonst irgendwie, ja. Ich weiß nicht, wir sind in Spandau, sind wir in der Badehose in der S-Bahn rummarschiert und haben Flyer verteilt, ja. Aber sowas hat uns als Team irgendwie zusammengeschweißt. Und wie gesagt, das ist nicht immer mit irgendwie jetzt unendlich Summen an Geld verbunden, sondern man muss sich einfach, glaube ich, als Verein oder auch als Vereinsverantwortlicher, kann man sich da einiges überlegen, um einfach da so ein bisschen das Wir-Gefühl als Verein, als Team und so weiter zu stärken. Und auch da kann man ja dann auch schon, in dem Zuge kann man ja schon den Nachwuchs, der dann danach kommt, die U14, die U16 als potenzielle Spieler kann man da mitnehmen. Ja, die kann man ja auch losschicken mit Flyern oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass wir da, ja, steht und fällt natürlich immer mit Leuten, die sich da im Umfeld engagieren. Und die werden auch immer weniger. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da sehr viel Luft nach oben haben in Deutschland.
Ja, und das muss ja auch nicht, wie du richtigerweise sagst, immer die Riesenkampagne sein und das muss nicht immer was total abgedrehtes sein, wobei jetzt in der letzten Episode beispielsweise mit dem Klinge ja auch so ein bisschen die Idee war oder der Wunsch vielleicht auch einfach mal so ein bisschen crazy zu denken, ne? Also wirklich mal was total Verrücktes zu machen, ne? Aber auch das muss ja dann nicht immer irgendwelche Unsummen kosten. Ja, dieses Thema Nachwuchs hat dich ja, wenn ich es ja jetzt so richtig rekapituliere, auch eine lange Zeit begleitet, ne? Und dann kam ja dann irgendwann dieses Engagement als Bundestrainer. Ich meine, wie war das für dich? Also als Bundestrainer dann aktiv zu sein und vorher jahrelang in der Nationalmannschaft gespielt zu haben? Ich meine, ist das erstmal ja komisch am Anfang oder war das jetzt überhaupt nicht komisch oder wie ist das, wenn man mit den Leuten vielleicht auch vorher noch zusammengespielt hat?
Also es war insofern komisch, als dass ich das für mich natürlich nie irgendwie jetzt geplant hatte. Man konnte es zu dem Zeitpunkt auch nicht voraussehen. Es war ja im Grunde, es war eine Situation, wo ja Arnold Rost hatte das ja dann kommissarisch übernommen und es stand dann so im Raum, boah, wie geht's jetzt weiter? Kann es überhaupt weitergehen? Chancen auf Olympia-Quali Richtung Rio hatte man so oder so, hatte sowieso niemand gesehen und wir haben aber so im Trainerrat, der damals noch existiert hat, haben wir schon gesagt, boah, so ganz bei Null ist es auch nicht, aber wir haben irgendwo, ich glaube, alle haben immer so zwischen 10% und 20%, haben wir gesagt, ist die Chance. Und da ich ja immer irgendwie durch und durch optimistisch bin oder ein Optimist bin, habe ich gesagt, ja, ich glaube da schon dran. Ja, und ich glaube aber vor allem, dass wir nicht wieder den Fehler machen dürfen, also zu dem Zeitpunkt, was wir jetzt, glaube ich, viel zu oft gemacht haben und aktuell zum Teil, glaube meiner Ansicht nach, auch wieder machen, dass wir einfach die Nachhaltigkeit aus den Augen verlieren. Das hatte ich schon versucht. Oder das, sag mal, ich wollte dann, natürlich wollte ich die die Olympia-Quali Richtung Rio schaffen. Das war mein vorrangiges Ziel auch, dass ich dann gesagt habe, und es war ja wirklich, also wäre jetzt übertrieben, wenn man sagt, es war niemand anderes da, aber man hat mich dann schon so ein bisschen dahin gedrängt. Und sag mal, ich habe dann auch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Habe gesagt, okay, ich probiere das einfach. Mir war schon klar, dass ich mich da als Trainer natürlich schon irgendwie auch völlig verbrennen kann. Dass, wenn du das nicht schaffst, dass du dann einfach der Depp der Nation bist. Ja, so ein bisschen übertrieben, obwohl es niemand erwartet. Aber das war mir eigentlich völlig egal, weil mir ging es wirklich nur darum, den Jungs die Möglichkeit zu geben, überhaupt das zu spielen, weil das war wirklich sehr vakant alles. Und habe schon die absolut minimale Chance gesehen, dass wir das schaffen können. Ja, weil ich immer irgendwo so an den, ja, die deutschen Tugenden, Kampfgeist und sonst irgendwie, und habe uns da nicht so abgeschlagen gesehen, wie das vielleicht einige andere gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz hatte ich da schon auch so ein bisschen im Hinterkopf, na, vielleicht kannst du da das eine oder andere anschieben, um so ein bisschen jetzt auch schon die nächsten Schritte Richtung 2020 und 2024 schon so ein bisschen im Auge zu haben. Das war eigentlich mehr so ein bisschen mein Hintergedanke, was dann aber auch sehr schwierig war in dem Moment.
Und aktuell, ich meine, vielleicht können wir das Ganze ja gerade ein bisschen weiterspinnen noch. Ich meine, die Qualifikation steht ja nun Anfang des nächsten Jahres an. Da gibt's ja auch verschiedenste Meinungen zu, ne? Also Bundesliga hat ja hat einen Cut gehabt durch diese Corona-Geschichte, aber hat dann ja auch irgendwann wieder angefangen zu spielen. Andere Länder haben da vielleicht jetzt aktuell nicht so einen guten Rhythmus, vielleicht wie die deutschen Mannschaften oder Spieler. Wie siehst du da die Chancen für die Qualifikation? Ich meine, das ist ja nun per se erstmal keine leichte Gruppe. So eine Qualifikation ist ja sowieso immer druckbetankt, das Ganze, ne? Also irgendwer sagte in einer der letzten Episoden, da ist jedes Spiel ein Endspiel, ne? Und da geht es irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten Tag, keine Ahnung was, und jedes Spiel ist ein Endspiel.
Absolut. Also das kann ich 100% bestätigen. Sowohl, ich sag mal, dreimal aktiv so ein Quali-Turnier als auch als Trainer. Ich glaube, das ist mit Abstand das schwierigste Turnier, das man zu spielen hat, wenn man auf dem Niveau unterwegs ist. Weil es wirklich vom Druck her und vom Rhythmus her echt richtig, richtig, richtig hart ist. Aber das geht allen so. Und das muss ich auch für Corona, für die Situation jetzt momentan einfach sagen. Auch da geht es allen auf der Welt dementsprechend gleich. Ich glaube, dass wir tatsächlich noch relativ gut da insgesamt, jetzt auch was den Wasserballbereich, nicht nur außerhalb, sondern auch den Wasserballbereich angeht, durchgekommen sind. Und wie gesagt, ich sehe da, also da sehe ich keinen Nachteil, sondern da sehe ich eher, wenn dann, einen Tick Vorteil sogar, weil wie gesagt, glaube ich, auch die zwei großen Teams jetzt mit Spandau und Waspo dort teilweise Champions League dann noch letztes Jahr sehr gut gespielt haben, zusammen auch relativ gut noch trainieren konnten unter den Möglichkeiten und jetzt auch im Sommer direkt wieder spielen konnten, was viele andere in Europa auch nicht hatten. Natürlich hat man jetzt wieder Verletzungspech mit Matteo, aber das haben die anderen Teams genauso, hatten wir damals auch mit Andreas Schlotterbeck und mit Timo van der Bosch, die uns ausgefallen sind. Also auch das muss man einfach, das ist einkalkuliert. Von daher bin ich da jetzt auch da wieder wirklich optimistisch. Ich glaube, die haben eine gute Chance. Wo die jetzt liegt, das kann ich gar nicht direkt, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich denke, dass die das auf jeden Fall schaffen können. Und hoffe einfach nur, dass es sich bis nächstes Jahr alles soweit normalisiert oder auch jetzt Richtung Corona ein Impfstoff dann dementsprechend verfügbar ist, dass wir nächstes Jahr dementsprechend auch alles, was so geplant ist, spielen können. Das würde ich mir wünschen, dass sich das alles so einigermaßen normalisiert. Weil, wie gesagt, ich habe es vorhin so ein bisschen dargestellt. Ich weiß, was das bedeutet, auf so ein Ziel Olympia hinzuarbeiten, wie viel man da zurücksteckt. Und für einige ist es ja dann definitiv auch, denke ich, die letzte Möglichkeit, das nochmal zu realisieren. Und da sollte man natürlich jetzt alles nochmal in die Waagschale werfen, ja.
Du hast ja anfangs mal erwähnt, dass auch ein Schwerpunkt von dir innerhalb des Studiums ja auch das Thema Marketing war. Vielleicht da noch mal so ein paar Ideen zu. Ihr hattet ja, glaube ich, während deiner aktiven Zeit ja auch so mal so eine Phase, wo auch mehr mit Videos und Bildern gearbeitet wurde, ne? Oder so eine Zeit lang. Was steckte da für eine Idee hinter? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen von erzählen.
Naja, 2000 waren wir ja wirklich am Boden und haben wir schon versucht, ja, in einigen Bereichen so ein bisschen, haben wir Brainstorming, haben wir überlegt, insbesondere damals war auch der Sören Markeben und ich, haben wir überlegt, was können wir jetzt machen? Sondern das eine war dann auch mit Hagen, dass wir gesagt haben, boah, so ein Psychologe, das, ich glaube, wir waren dann tatsächlich auch die erste Mannschaftssportart, die dann in Deutschland, olympische Mannschaftssportart, die dann mit einem Psychologen gearbeitet hat. Und ich glaube, dass es auch über 4 Jahre extrem erfolgreich war. Das ist wirklich auch ein Faktor war, der uns dahin gebracht hat. Aber eben auch jetzt, was die Vermarktung, was unsere Außendarstellung anging. Und ich glaube, dass wir da sogar in vielen Bereichen fast schon einen Tick weiter waren, als wir das gerade sind. Weil wir zumindest mal versucht haben, so ein bisschen auch mit einer professionellen Agentur zusammenzuarbeiten, da zumindest mal so ein bisschen was, ja, einfach auf die Beine zu stellen. Und da bin ich auch weiterhin der Meinung, ich glaube, wir müssen es wirklich in professionelle Hände geben. Und sagen wir, der Klinge hat er ja auch schon was dazu erzählt und hat er auch schon viele Ideen gehabt. Aber ich glaube, man hat es dann einfach irgendwo nie konsequent verfolgt. Und ich glaube, in dem Moment oder an der Stelle muss man auch einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, was meiner Ansicht nach auch möglich wäre, wenn man da mal den Schulterschluss von allen DWL- oder Bundesliga-Teams und im DSV mal zulässt. Aber ich glaube, das muss einfach getan werden jetzt letztendlich mal, wenn man auch, sagen wir mal, links und rechts in die Sportarten guckt, wie die ihre ersten Ligen, also jetzt wie die Deutsche Wasserballliga über Jahre oder auch eben die Nationalmannschaft vermarkten. Da ist im Wasserball doch noch extrem viel Luft nach oben. Aber das muss eben der Fall sein, um da irgendwo wieder so ein bisschen eine Marke oder auch Aufmerksamkeit in Deutschland zu bekommen. Ja.
Ja, aber genau dieses an einem Strang ziehen im Grunde genommen, was es ja dann ist, und alle wirklich unter einen Hut zu kriegen und alle denken in dieselbe Richtung und wollen auch dasselbe und arbeiten halt auf ein konkretes Ziel hin. Ich glaube, das ist ja das, was sowohl bei dem Klinger als auch bei dem Rainer Hoppe beispielsweise dann so zum Schluss dann dazu geführt hat, dass die dann irgendwie dazu ernannt wurden, aber so wirkliche Entscheidungsgewalt hatten sie halt nicht.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist das, was ich leider auch, sag mal, jetzt nach, ja, 30 Jahren irgendwie in dem Zirkus fast sagen muss. Du hast es auch immer wieder gesagt, dort alle wollen im Grunde dasselbe, aber letztlich ist sich doch immer jeder, ist sich selbst am nächsten, leider. Und selbst mit dann immer wieder völlig am Boden liegend und so einen vermeintlichen Schulterschluss, boah, wir müssen das jetzt einfach schaffen Richtung Olympia, egal ob es dann 2004, 2012, 2016 oder jetzt wieder ist. Aber letztlich sind dann einfach wieder zu oft, und deshalb muss man fast sagen, in der ganzen Republik, bei vielen Personen und Vereinen ist dann doch wieder, ja, das vor der eigenen Haustüre am wichtigsten. Und das ist schwierig. Also da, ja, hängt mit Sicherheit auch zum Teil mit Personen zusammen, aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es noch viel, was man besser machen können.
Das stimmt, ja. Bei dem Punkt waren sich auch alle einig, dass da noch reichlich Luft nach oben ist in vielen Punkten, das stimmt. Ich habe noch eine Frage zu einer Anekdote, die mir ein Vögelchen gezwitschert hat. Und zwar von einer WM 94 in Rom. Da warst du ja auch mit dem Stefan Seidel zusammen auf einem Zimmer, kann das sein? Da war irgendwie die Rede von einem Whirlpool. Warum der immer belegt worden sei. Also für die jüngeren Spieler oft nicht zugänglich.
Muss ich ein bisschen aufpassen, was ich jetzt hier erzähle, aber das war insgesamt, also sagen wir mal, war meine erste große Meisterschaft, Weltmeisterschaft in Rom, ja, wo ich als, sagen wir mal, 20-Jähriger dann da mit durfte und Stefan Seidel noch jünger als ich, glaube 2 Jahre jünger, als Ersatztorhüter noch so mitkam. Ich weiß gar nicht, damals war Daniel Voss war unser erster Torhüter und ich weiß gar nicht, wer sich als zweiter Torhüter verletzt hatte, oder aber auf jeden Fall waren wir noch dann irgendwie kurz vor WM, waren wir noch auf der Suche nach einem Torhüter, und Stefan Seidel war damals noch Junioren und war der am fittesten war, davor glaube ich Europameisterschaft gespielt, Junioren-Europameisterschaft oder irgendwie so war es. Auf jeden Fall ist er dann quasi noch mitnominiert worden, und wir zwei mit Michael Ebner waren die 3 Jüngsten, waren zusammen auf dem Zimmer dann, und es war damals, dass wir irgendwie einen Tag vor den Schwimmern angereist sind in einem schönen Hotel in Rom, und die Schwimmer für sich eigentlich ursprünglich schon die oberste Etage gebucht hatten. Und wir aber dann, sagen wir so, Klinge und Sterzig und wie sie alle hießen, Reimann und so, natürlich gleich an die Rezeption und gesagt haben, Moment, nee, da oben, da wollen wir rein. Und dann hatten wir die ganze oberste Etage in dem Hotel, das wie so ein U und in der Mitte unten der Pool so aufgebaut war und hatten dann natürlich die Premium-Suites ganz oben mit den Balkons und in unserem war dann irgendwie auch ein Whirlpool und ja, jetzt kann man sich natürlich alles so zusammen reimen, dass wir dann so immer kurzfristig unser Zimmer räumen mussten, weil dann so die Eltern in unserem Team ja, das Whirlpool dann da auch beschlagnahmen wollten. Und auf jeden Fall war es sportlich leider wirklich auch extremst unglücklich. Mit in der Vorrunde 2 Siegen und einer Niederlage sind wir in der Gruppe doch nur Dritter geworden. Es war wirklich schon sehr kurios aufgrund des Torverhältnisses, obwohl wir echt eine richtig gute Mannschaft hatten und auch alle Möglichkeiten hatten. Aber konnten wir dann nur noch um Platz 9 spielen, haben wir dann auch alles voll gewonnen. Also sportlich war es eher enttäuschend, aber vom gesamten Event her war es vor allem für mich jetzt als Newcomer Neuling war es eine Riesenerfahrung und wirklich toll dabei zu sein und zumal dann auch der Start in eine 10-jährige tolle Nationalmannschaftskarriere für mich.
Also war sportlich so ein bisschen durchwachsen, aber was das Teambuilding angeht, war es okay. Um so reinzukommen als junger Spieler. Ja. Ne? Aber du sagst es ja damals, nachdem du dann schon ein bisschen raus warst aus dem aktiven Wasserball, durchaus auch noch vielleicht in der Lage gewesen, 1, 2, 3 Jahre noch weiterzuspielen. Wie ist das aktuell? Also aktuell irgendwo in so einer Thekentruppe, Altherrenmannschaft, ehemaligen Truppe, wie sieht's da aus?
Ja, war ja über die Jahre. Ich meine, ich hatte ja wirklich immer sehr viel irgendwie noch mit Wasserball zu tun. Deswegen war es für mich irgendwie immer, ich war froh, wenn ich dann außerhalb jetzt auch mal mit Wasserball ja wirklich einfach nur Zeit für meine Familie hatte und für meinen Hund und so weiter. Also war ich sehr, deswegen kam für mich auch so Masters oder jetzt kamen ja immer viele Anfragen. Jetzt nicht nur von Spandau mit Klinge, auch andere aus anderen Landesteilen, die gefragt haben, hey, möchtest du nicht mal bei uns da mitspielen und hier. Aber das kam für mich nie in Frage. Sag mal, habe ich jetzt dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal, dann hatte ich mich irgendwie letztes Jahr auch an einem schönen Abend in Berlin von Klinge so ein bisschen breitschlagen lassen, dass ich das für dieses Jahr 2020 mal, dass ich da dabei sein werde. Und wir wollten ja die Masters-EM in Budapest spielen, wo ich auch schon mit registriert war und allem, aber was da natürlich dieses Jahr leider nicht stattgefunden hat, muss man jetzt. Also ich freue mich wahnsinnig, da den einen oder anderen dann immer wieder mal zu sehen von meinen ehemaligen Weggefährten, jetzt gerade auch aus Berlin. Das ist super schön, aber wie gesagt, ich bin jetzt gar nicht so heiß drauf, also ich habe da jetzt irgendwie für mich selbst überhaupt keine Ziele mehr, da sportlich irgendwas im Wasserballbereich noch spielen zu müssen oder erreichen zu wollen oder sonst wie. Also da geht es mir, wenn dann tatsächlich nur noch um irgendwo
um den Spaß. So,
um den Spaß, um wie gesagt die ganzen Leute zu sehen. Mal schauen, was da für die Zukunft noch kommt.
Aber das ist ja, zieht sich auch irgendwie wie ein roter Faden durch die ganzen Gespräche, die ich jetzt hatte, ne? Also, dass man halt jetzt mal abgesehen von dem Netzwerk, ne? Aber dass man halt seit 20, 30 Jahren auch sich meinetwegen dann in den Masters-Bereich dann immer noch, sag ich mal, wiederfindet und wieder sieht und gefühlt ist alles wie vor 20 Jahren, ne? Und man versteht sich halt immer noch. Und das ist irgendwie so ein Feedback, was viele geben. Ja, also die sich vor 20 Jahren irgendwie in irgendeiner Bundesligamannschaft keine Ahnung verabschiedet haben, treffen sich dann bei den Masters wieder, spielen zusammen und alles ist gut.
Ja, das ist einfach toll, ja, egal ob man sich irgendwie, weiß ich nicht, mal 2 Wochen oder 20 Jahre nicht gesehen hat, es ist ja, man sieht sich, versteht sich und hat Spaß miteinander, egal jetzt wie, wo oder was. Und das ist schon einfach toll. Ich denke mal, sowas so in der Art gibt es tatsächlich nur im Sport.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, danke ich dir auf jeden Fall für die Zeit. War sehr, sehr spannend, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der Süden ist ja ein bisschen weiter weg, dass man sich trotzdem, trotz alledem irgendwie mal in Hannover trifft. Vielleicht seid ihr ja irgendwann mal in Hannover im SLZ. Da findet ja die eine oder andere Meisterschaft oder irgendwelche Ländervergleiche oder keine Ahnung was mal statt. Dann sieht man sich ja mal.
Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank.
Ja, dann wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao. Ciao.
Und da ist die Episode Nummer 14 auch schon wieder Geschichte. Vielen Dank, Patrick, für deine spannenden Einblicke. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch in 14 Tagen wieder dabei. Dann haben wir eine, ja, wie sagt man so schön, leicht Off-Topic-Episode, die sich nicht nur ausschließlich um den Wasserball dreht. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch da wieder dabei. In der Zwischenzeit nochmal ganz kurz der Hinweis auf den 25. Oktober. Da haben wir dann nämlich den nächsten Querpass live auf Facebook und auf YouTube. Von daher schaut mal rein. Die letzte Episode des Talks mit dem Mietze und mit dem Dirk Klingenberg ist auch online noch verfügbar. Also schaut rein, gebt euren Kommentar sehr gerne ab und euer Feedback. Ja, ansonsten sehen und hören wir uns am 25. spätestens aber natürlich bei der Episode Nummer 15, wenn es dann wieder heißt, knapp eine Stunde Wasserball-Talk mit dem Waterpolo Expert Talk Podcast. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.